weiß nicht, wer den Film Armageddon mal gesehen hat. Wahrscheinlich ist die Jüngeren unter uns vielleicht. Es geht darum, dass eigentlich Bruce Willis, wie in den meisten Filmen irgendwie, die er spielt, mal wieder die Welt rettet. Diesmal ist die Welt bedroht von einem großen, ein großer Planet, der irgendwie auf die Erde zurast mit erhöhter Geschwindigkeit. Und wenn nicht Bruce mit seinem Team von Ölbohrern irgendwie da raufgeflogen wird und dann diesen Planeten eben anbohrt und dann da eine Bombe rein bastelt und quasi diesen Planeten sprengt, bevor er auf die Erde rauscht, dann wären wir, also die Erde, dem Untergang geweiht. Und dann gibt es eine Szene in diesem Film, wo sie alle, also er und seine Mitarbeiter, die sind alle auf dieser Ölplattform. Und so ein großer Bohrer bohrt da eben und plötzlich stoßen sie so auf Öl und so eine fette Ölfontäne spritzt über die ganze Bohrinsel. Das war irgendwie so das Bild. Und ich glaube, dass Gott zutiefst auf der Suche ist nach Orten. Und das muss gar nicht groß sein oder es muss gar nicht viel sein. Da geht es ihm auch gar nicht, glaube ich, so sehr in erster Linie um die Masse. Die Masse ist mehr so das, was Gott schenkt, wenn er qualitativ vorbereitete Herzen findet. Es gibt da im 2. Korinther gibt es diesen Vers, wo es heißt, dass Gott, die Augen Gottes sind auf der Suche, oder Gott ist auf der Suche nach Menschen, deren Herzen ungeteilt auf ihn ausgerichtet sind. Ich glaube, dass das, was so Lobpreis angeht, dass das etwas ist, was Gott sucht. So, in deiner Anbetung geh unbedingt noch tiefer rein. Grab dich richtig rein. Genau, das waren so die Vorbemerkungen, die eigentlich mit dem Thema der Predigt nicht viel zu tun hatten, aber das war noch so ein Bild, was ich euch einfach weitergeben wollte. Ja, zum Thema. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder ob du dich schon mal gefragt hast, wie wir in Deutschland eigentlich Ehre ausdrücken. Ich glaube, wir sind in Deutschland, was das Thema Ehre angeht, mehr und mehr auf dem absteigenden Ast. Also es gibt viele gute Boulevardpressen und Magazine, die Bild-Zeitung allen voran, die sehr gut ist darin, Versagen und Fehler und Schwächen von Menschen aufzudecken und regelrecht das Spotlight irgendwie darauf zu richten, was Menschen falsch machen. Aber wenn es irgendwie darum geht, wie man Ehre ausdrückt oder wie Ehre gelebt wird, dann wird es relativ schnell dünn in unserem Land, oder? Und so habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal dieses Thema Ehre ein klein wenig betrachten heute Morgen, weil ich davon felsenfest überzeugt bin, dass es ein Prinzip im Reich Gottes ist. Ich habe mal mir die Mühe gemacht und habe ein bisschen wenn man so an so ein Thema rangeht, ich google dann immer mal so was, wie drücken unterschiedliche Länder Ehre aus? Und ich bin auf Korea so gestoßen und vielleicht mal so als Anfang so ein paar unterschiedliche Dinge. In Korea beispielsweise, wenn man sich begrüßt, dann reicht man sich nicht die Hand, sondern die Koreaner verschränken die Hände so vor dem Körper und verneigen sich. Und das Geheimnis ist, man verneigt sich tiefer, je älter eine Person ist. So drücken die Koreaner Ehre aus. Also das Alter wird geehrt, geschätzt, wertgeschätzt, dadurch, dass man sich tiefer verbeugt. Dann habe ich, das ist jetzt in Deutschland wahrscheinlich bei den meisten auch so, aber bei den Koreanern eben auch, man zieht die Schuhe aus, bevor man irgendwie ein Haus betritt. Vielleicht bei dem einen oder anderen noch üblich, aber andere, die gibt's ja, da stapft jeder irgendwie mit seinen Pelestampfern durch die frisch geputzte Wohnung. Koreaner sind sehr speziell, was das Essen angeht. Da sind sie gute Lutheraner. In Korea ist es so, dass wenn du nicht schmatzt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es dir nicht schmeckt beim Essen. Jetzt habe ich gesagt, gute Lutheraner, wie komme ich da drauf? Luther hat mal diese Aussage geprägt, warum rülpst und furzt ihr nicht, hat es euch nicht geschmecket? Jetzt bist du vielleicht, die einen sind jetzt froh, dass die Deutschen sich diesbezüglich weiterentwickelt haben, während die anderen sich fragen, Mensch, wo sind die guten alten Werte von Luther hin? Da brauchen wir jetzt nicht groß im Detail drauf weiter eingehen. Unabhängig davon, also wir sind, also die meisten von uns hier heute Morgen sind wahrscheinlich Deutsche, aber unabhängig davon, dass wir, also als Deutsche haben wir eine Kultur. Wir sind in dieser Kultur groß geworden und die ist jetzt für die meisten von uns, um jetzt nicht von allen zu sprechen, deutsch. Das heißt, wir sind Teil einer deutschen Kultur. Aber wir sind auch als Christen Teil einer anderen Kultur. Und diese Kultur nannte Jesus das Reich Gottes. Jesus kam auf diese Erde, um den Menschen das Reich Gottes zu demonstrieren. Und also das tat er auf der einen Seite dadurch, dass er Kraftwirkungen vollbracht hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er die Kranken geheilt hat. Und auf der anderen Seite war er dann, wenn er mit seinen Jüngern beisammen war oder auch wenn er die Menschen gelehrt hat, er war beständig daran interessiert, den Menschen die Prinzipien des Reiches Gottes zu lehren. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein ganz, ganz wichtiges Prinzip des Reiches Gottes Ehre ist. Und deshalb wollen wir uns heute mal näher damit beschäftigen. Als Christen leben wir also nicht nur, oder als Deutsche leben wir also nicht nur in Deutschland, sondern wir leben als Deutsche im Reich Gottes. Die Bibel sagt, ich glaube in Kolosser 1, Vers 13, dass er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, dieses Reich Gottes, es ist zwar unsichtbar, es ist angebrochen, als Jesus auf die Erde kam, und es wird in der Fülle anbrechen, wenn Jesus wiederkommt. Okay? Also in den Christen lebt der Heilige Geist, und Jesus hat auch den Jüngern gesagt, dass das Reich Gottes unsichtbar, aber in ihnen ist. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Furchtbar spannend. Aber eben, wie auch dieses Reich Gottes in uns ist, müssen oder muss auch viel, viel mehr die Kultur des Reiches Gottes durch uns reflektiert werden. Wir wollen uns zu Anfang mal eine Stelle anschauen, in der Jesus limitiert war, aufgrund der Tatsache, dass die Menschen ihm die Ehre, die sie ihm hätten geben sollen, an der Stelle nicht gegeben haben. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal Markus 6 auf. Und wir lesen ab Vers 1. Markus 6, ab Vers 1. Und es heißt dort, und er ging von dort weg, also Jesus, und kommt in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Soweit mal, wir werden gleich noch einen Vers dazu nehmen. Aber der Zusammenhang ist der, Jesus kommt also in seine Heimatstadt, in die Stadt, wo er geboren ist. Die Leute, die dort wohnen, die kannten ihn. Vielleicht war es so gewesen, dass irgendwie der eine sah Jesus und realisierte, hey, das ist Jesus, aber das ist Jesus und mit dem war ich in der Schule. Jesus saß vielleicht neben ihm in der letzten Bank rechts hinten und er erinnerte sich und sagte, hey, das ist Jesus, aber mit dem war ich doch in der Schule. Ein anderer, der dachte sich vielleicht, ach, das ist der Jesus. Jesus hat damals meinen Tisch gezimmert und meine Stühle, die bei mir in der Küche stehen. Weil Jesus Mensch war Und hier kam er in seine Vaterstadt und sie realisierten, hey, diesen Jesus, den kennen wir. Und trotzdem, und das ist doch spannend, sie kannten diesen Jesus, aber Jesus konnte in dieser Stadt, wo er eigentlich zu Hause war, er konnte nicht viel tun. Aufgrund dessen, dass sie auf der einen Seite, sie realisierten ja, dass er Wunderwerke tat. Das heißt, sie wussten schon, dass da was ganz Spezielles ist mit diesem Jesus. Aber im Umkehrschluss, sie ehrten ihn nicht für das, was er eigentlich wirklich war. In Vers 4 heißt es, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Und im Griechischen, dieses Wort nicht ohne Ehre, bedeutet Atime. Und das Substantiv, das beschreibt etwas als gewöhnlich, etwas als alltäglich ansehen. Wenn man etwas unehrt oder wenn man etwas nicht ehrt, dann ist es laut der Bibel etwas alltäglich, etwas geringschätzen, etwas als gewöhnlich ansehen. Das meint die Bibel, wenn sie über Unehre spricht. Normalerweise kriegt ihr ja immer Tipps dafür, wie man beispielsweise eine Ehe in einer Ehe gelingen hat. Aber willst du mal einen Tipp dafür, wie du deine Ehe an die Wand fahren kannst? Indem du deinen Ehepartner als gewöhnlich, als alltäglich und als nichts Besonderes mehr ansiehst. Das ist der beste Tipp, wenn du irgendwie deine Ehe an die Wand fahren möchtest. Ich selber bin nicht verheiratet, aber man liest ja und man hört irgendwie recht viel. Und es ist doch so, am Anfang ist es in der Ehe ja so, da hängt der Himmel voller Geigen, oder? Du bist verliebt und der andere ist auch verliebt und man hat eine gute Zeit und man telefoniert total viel und man sagt, hey, ich liebe dich. Und dann kommt da auch noch was, ja? Ich liebe dich, weil du einfach ein toller Versorger bist, weil ich das Gefühl habe, mich bei dir sicher fühlen zu können. Oder weil du toll kochst oder weiß ich nicht. Aber jedenfalls, das reißt dann irgendwie nach einiger Zeit, reißt es ab. Und versteht mich nicht falsch, natürlich verändert sich eine Beziehung. Und trotzdem ist es ganz oft der Fall, dass ein Mensch, dem man Wertschätzung und Ehre entgegenbringen sollte, eben weil er nichts Alltägliches ist, sondern weil er ein Geschenk Gottes ist. Vor allem für die Männer. Da gibt's in Sprüche gibt es einen Vers, wo es heißt, wer eine Frau gefunden hat, der hat Gunst erlangt vor dem Herrn. Und das ist, was Jesus hier meint. Die Menschen, die fingen an ihn, der in anderen Städten, da ist er hineingekommen, er ist in Städte hineingekommen als der Retter, als der Messias. Und wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus alle heilte, die zu ihm kamen. Und hier kann er das nicht tun, aufgrund der Tatsache, dass Menschen, die ihn ehren sollten, ihm die Ehre verweigert hatten. So das Gegenteil von Atimos ist Time, und Time heißt so viel wie Ehre. Und das Verb Timao kann man übersetzen mit etwas oder jemanden wertschätzen, etwas achten, etwas respektieren, jemanden Ehre geben. Stell dir mal Folgendes vor. Angenommen, du erbst ein altes Ölgemälde von deiner Oma. Und dieses Ölgemälde, das hing bei Oma im Schlafzimmer. Und du konntest das schon damals nicht ausstehen und du denkst dir so, was für ein Mist, was soll ich jetzt mit diesem alten Ölgemälde? Ja, es ist total verstaubt, du magst es nicht, also denkst du dir, hey, ich bin doch nicht doof und häng mir das Ding irgendwo in mein Zimmer, wenn ich es überhaupt nicht mag. Du verfrachtest dieses Ölgemälde jetzt also irgendwo auf den Speicher. Eines Tages, frag mich nicht warum, es kommt ein Freund und ihr seid plötzlich auf dem Speicher und ihr lauft da rum und erst stoßt ihr irgendwie auf eine Truhe von Tante Frieda. Und schließlich aber auch auf dieses Bild. Und dein Freund oder deine Freundin realisiert und merkt, hey, dieses Bild, das ist total wertvoll. Wo lag der Unterschied? Der Unterschied lag darin, dass du als der eigentliche Besitzer dieses Bildes, du hast dem Bild keine Ehre entgegengebracht, du hast es als was Gewöhnliches angesehen, was es nicht war, sondern das Bild war wertvoll oder ist wertvoll. Und ihr Lieben, das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Problem, auch unter Christen, dass wir andere Menschen nicht mehr so sehen, wie Gott sie eigentlich sieht und dass wir ihnen nicht mehr Ehre entgegenbringen. Wir sehen sie als gewöhnlich, wir sehen alles als alltäglich an, wir nehmen alles als Grund vorausgesetzt. Und das ist eine Haltung, die Gott nicht gefällt. Das ist eine Haltung, die dem Königreich Gottes, in dem wir leben, nicht entspricht. Ich habe in einem Buch habe ich gelesen von John Bevere. Er sagt: Ehre hebt hoch, Unehre lässt fallen. Du kannst sagen, Unehre macht andere fertig. Oder ja, so könnte man sagen. Ich habe gehört von einem Pastor, der hat mit seiner Ehefrau einem anderen Paar in Seelsorge gedient. So, jetzt sitzen sie da zu viert und wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich das jetzt gerade sage. Ich denke, dass es im Umkehrschluss genauso funktioniert, aber in diesem Beispiel war es halt eben nun mal die Frau. Die Frau dieses Gesprächs, also es fand dieses Gespräch statt und die Frau kommt dahin und fängt an und schüttet ihr Herz, also was heißt schüttet ihr Herz aus, sie fängt an, über ihren Mann herzuziehen. Ohne Punkt und Komma wird da durchgezogen und alles, was der Mann irgendwo schlecht gemacht hat in was weiß ich wie vielen Ehejahren, heute wird es auf den Tisch kommen. Und der Pastor hört sich das einige Zeit lang an und dann meint er, kann es sein, dass es daran liegt, dass du deinen Mann nicht ehrst? Kann es sein, dass dein Mann sich dir gegenüber so verhält, weil du ihn nicht ehrst? Daraufhin meint die Frau, die alles rausgelassen hat, meint, ja, wenn mein Mann nur 10% mehr so wäre wie zum Beispiel du, dann würde ich ihm Ehre entgegenbringen. Jetzt plötzlich schaltet sich die Frau des Pastors ein, die auch eine kluge Frau war oder ist, und meint, hey, kann es sein, dass mein Mann so ist, wie er ist, weil ich ihm Ehre entgegenbringe? Versteht ihr den Zusammenhang? Und die Baustelle beziehungsweise das herausfordernde Prinzip, was uns diese Geschichte vermitteln soll, ist: Ehre ist eine Sache, die du geben kannst, beziehungsweise die du geben sollst, unabhängig davon, dass sie angebracht ist. Wir sollen nicht nur Leute ehren, wenn sie der Ehre wert sind, sondern wir sind dazu aufgefordert, einen Lebensstil zu führen, der andere Leute ehrt, der andere Leute hochhebt. Weil genau das, ihr Lieben, ist das, was Jesus mit uns allen gemacht hat. Er hat uns geehrt. Er hat uns geehrt oder er ehrt uns mit seiner Gegenwart. Er ehrt uns mit seiner Präsenz. All diese Dinge, es ist nicht normal, es ist nicht gewöhnlich, es ist nichts Alltägliches. Also, wenn du einen Satz aus dieser Predigt heute mitnehmen möchtest, dann würde ich folgenden vorschlagen. Respekt verdient man sich, Ehre wird gegeben. Respekt verdient man sich, Ehre wird gegeben. Und das ist auch zutiefst mit das, was der prophetische Dienst tun soll. Nehmt mal Simon Petrus als Beispiel. Ein prophetisches Wort dient der Ermutigung und der Wegweisung für die Zukunft. Nimm mal Petrus. Sein Bruder Andreas kam zuerst zum Glauben. Lesen wir in Johannes 1, dass Andreas zum Glauben kam, also da heißt es dann, Andreas fand dann seinen Bruder Petrus. Und das erste, was Jesus tat, als er Petrus sah, das war Johannes 1, Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten, also die waren vorher Jünger von Johannes. und die ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Fels. Und an dem Punkt, da war Petrus vielleicht noch gar nicht so wirklich klar, was Jesus überhaupt damit meint, wenn er zu ihm sagt: Hey, du bist ein Fels oder du sollst Fels heißen. Später, als Petrus mit Jesus unterwegs war, führte ihn Jesus mehr und mehr auch in diese Wahrheit rein, was denn das bedeutet. In Matthäus 16, Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, da kam ein Zuspruch und Jesus ehrte Petrus im Beisein der Jünger oder im Beisein von anderen, was dazu führte, dass Petrus sich später, nachdem Jesus war schon in den Himmel wieder aufgefahren, dass Petrus sich daran erinnerte. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 1, Vers 15, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf. Kann es sein, dass Petrus sich an diese Zusprüche, an diese Ehre, die Jesus ihm entgegengebracht hatte, als er noch auf der Erde war, daran erinnert hat? Ich glaube nicht, dass Petrus sich gesagt hat: Ja, jetzt fangen wir mal an, wir bauen jetzt die Gemeinde, ich bin hier der Chef. Sondern er hat sich nicht selber irgendwo in die Position eingesetzt, sondern es war Jesus, der ihn eingesetzt hatte. Und die anderen, die waren dabei und sie haben gemerkt, wie Jesus ihn geehrt hat. Und so kam der Stein ins Rollen. Was Unehre bewirkt. Lass uns noch mal kurz zurück auf den Vers eingehen. Vers 5 in Markus 6. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. In der eigenen Heimatstadt konnte Jesus kaum Dinge tun. Vielleicht hat er ein paar Kopfschmerzen oder ein paar Rückenschmerzen geheilt. Das heißt, er konnte nur wenigen Schwachen die Hände auflegen und sie heilen. Und das ist aber der gleiche Jesus, der wie gesagt an anderer Stelle alles und jeden geheilt hat. Der nicht das Prinzip irgendwo gelebt hat, jo, bleib mal in deiner Krankheit, vielleicht will der Herr dich irgendwas lehren. Hat er nicht gemacht, sondern wir reden über Jesus, der jeden Kranken geheilt hat, der zu ihm kam. Und ich möchte heute kurz über, mehr oder minder kurz, aber wir müssen uns schon ein bisschen beeilen, über einige Personengruppen sprechen, von denen die Bibel möchte, dass wir sie ehren. Und die erste Personengruppe, die wird erwähnt in 2. Mose. 2. Mose 20, Vers 12, gibt Auskunft, wen sollen wir ehren, und wir bekommen hier diese Auskunft, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Dass wir Vater und Mutter ehren sollen, und wir lesen dort im 2. Mose, das ist in den 10 Geboten, und das ist ganz spannend, lasst uns mal kurz da drüber fliegen. Das erste Gebot sagt: Habe keinen Gott neben mir. Das zweite Gebot: Mach dir keine Abbilder und Bilder von Gott. Drittes Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, von wegen O Gott oder Allmächtner oder was weiß ich, was es da gibt an Sachen, die Leute oft sagen. Viertes Gebot: Du sollst den Sabbat heiligen. Die ersten 4 Gebote dieser 10 Gebote, die Gott uns gegeben hat, die regeln die Beziehung des Menschen zu Gott. Die Gebote, die jetzt folgen, also die weiteren 6, die regeln die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was mir auffiel, was total prägnant und spannend ist, das ist die Tatsache, dass das erste Gebot, was jetzt noch vor du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen, kommt: Du sollst Vater und Mutter ehren. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott sich was dabei gedacht hat. Und in Epheser, Paulus greift diesen Vers auf und er geht da noch tiefer drauf ein und sagt, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Und die Verheißung, die ist, dass Gott möchte, dass du lang lebst, dass du gut lebst, dass dein Leben gelingt. Und es ist tatsächlich geknüpft an dieses Gebot: Ehre Vater und Mutter. Und ihr Lieben, das hört nicht auf, wenn du ausgezogen bist von zu Hause. Das hat nichts zu tun, was irgendwie mit einem bestimmten Alter abgeschlossen ist. Das gilt, egal ob du 15, ob du 3, ob du 8 oder ob du 40 Jahre alt bist. Wir sind dazu aufgefordert von Gottes Wort, um im Segen Gottes zu sein, Vater und Mutter zu ehren. Schätze sie wert, hebe sie hoch, rede gut über deine Eltern. Ich bin auf eine Begebenheit gestoßen in der Bibel, die das ganz, ganz klar macht, wie wichtig das ist. Und das Segen und das Fluch tatsächlich damit zusammenhängen, auch wie wir Eltern gegenüber uns verhalten. Und es ist die Geschichte von Noah. Noah hatte, er war derjenige, der mit seiner Familie bewahrt wurde. Ihr wisst, die Wasserflut kam und nachdem die Wasser wieder versiegt waren, lesen wir in der Bibel, dass Noah ein Weingarten anlegte. Noah legt den Weingarten an und das 9. Kapitel erzählt davon und wie die Geschichte dann klar macht, war Noah dem Wein, den er anbaute, selbst auch nicht abgeneigt. So an einem Tag passierte es, dass Noah deutlich einen über den Durst trank. Und es führte dazu, dass er splitterfasernackt in seinem Zelt lag. Vielleicht links und rechts eine Flasche Wein, ja? Und jetzt berichtet die Bibel, dass Noah 3 Söhne hatte. Ham, Sem und Japhet. Und Ham, der jüngste Sohn, bemerkt, dass Noah nackt im Zelt liegt. Irgendwie vielleicht wollte er irgendwas von seinem Vater und denkt sich, gucken wir doch mal, was Vater macht im Zelt. Und da liegt Noah, nackt und völlig betrunken. Und was tut jetzt sein Sohn? Ham hat nichts Besseres zu tun, als seine Brüder zu rufen und zu sagen, Jungs, das müsst ihr euch jetzt mal anschauen. Papa ist voll wie eine Haubitze. Kommt mal und schaut euch das an. Und was er tut ist, und Noah hat sich wahrscheinlich definitiv, nicht nur wahrscheinlich, sondern Noah hat sich falsch verhalten. Aber das steht jetzt hier an dieser Stelle, steht das überhaupt gar nicht zur Debatte. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Es geht jetzt gerade um Ham. Es gibt einen Vers in den Sprüchen, wo es heißt, Liebe deckt Übertretungen zu. Noah hatte hier was übertreten, Noah hatte was falsch gemacht. Aber die Aufgabe von Ham an der Stelle war nicht, das Spotlight auf das Versagen seines Vaters zu richten, sondern er hätte sich verhalten können wie seine anderen beiden Brüder. Und die hören das, was Ham ihnen sagt. Und Sem und Japhet, also die zwei anderen Brüder, sie handeln völlig konträr zu der Art und Weise, wie Ham handelte. Und sie nehmen irgendwie ein Fell oder eine Decke oder irgendwas und drehen sich um, einer links, einer rechts und gehen rückwärts in das Zelt rein und bedecken die Schmach ihres Vaters. Und ehren durch ihr Verhalten an der Stelle ihren Vater. Und dann, nachdem Noah aus seinem Rausch aufgewacht war, lesen wir, dass er davon erfährt. Er erfährt davon, wie sich seine Söhne verhalten hatten. Und Sem und Japhet werden geehrt von Noah. Wir sind bei Noah. Nicht bei Jona und nicht bei Mose, wir sind bei Noah. Und er spricht Segen aus über seinen zwei Söhnen. Aber bei Ham ebenso. Allerdings wird Ham nicht gesegnet, sondern Ham wird verflucht von seinem eigenen Vater aufgrund der Art und Weise, wie er sich verhalten hat. Und wenn du die Bibel studierst, dann wirst du herausfinden, dass alle Völker, mit denen Israel später Stress und Streit hatte und im Krieg war, die waren alle aus der Linie von Ham. So, ich möchte es nochmal sagen, selbst wenn deine Eltern sich dir gegenüber nicht richtig verhalten haben, wenn sie sich dir falsch gegenüber benommen haben, wenn du auch viele Dinge nicht verstehst, du bist trotzdem, wir sind dazu aufgerufen, unsere Eltern zu ehren. Dann, ihr Lieben, glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Gemeinden richtige Orte werden, wo einer den anderen höher achtet. Und das ist ja auch eine Art und Weise, Ehre auszudrücken. In Philipper 2, Vers 2 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Eine Art und Weise, wie die Koreaner zu Tisch sitzen, vorenthalten. Die Koreaner drücken am Tisch Ehre dadurch aus, dass keiner sich das Glas, wenn es leer ist, selber wieder voll schenkt. Das fand ich total cool. Das fand ich sehr speziell. Bei den Koreanern ist es so, dass dein Gegenüber dafür verantwortlich ist, dass dein Glas voll ist. So drücken sie Ehre aus. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Die Koreaner drücken Ehre dadurch aus, dass sie gucken, dass das Glas des anderen voll ist. Und praktizieren, vielleicht ohne es zu wissen hier, diesen Vers. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Achtung, Ehre, Respekt, Wertschätzung. Ihr Lieben, das sind zutiefst Prinzipien des Reiches Gottes. Und das betrifft deine Geschwister, das betrifft Freunde, Feinde, das betrifft Ausländer, das betrifft Randgruppen. Wir sind dazu aufgefordert, Menschen zu ehren, weil sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und selbst der gefallene Mensch, um da nochmal einen Unterschied zu machen. Natürlich ist der Mensch ohne Gott, er ist gefallen, aber selbst in seiner gefallenen Art, wenn er noch nicht wiedergeboren ist. Uwe Schäfer, ehemals mal ein Präses vom BFP, er hat mal folgende Aussage getätigt und hat gesagt, der gefallene Mensch ist eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Das drückt es aus. Der gefallene Mensch lebt noch nicht in seinem vollen Potenzial. Er ist eine Ruine. Die Sünde hat es definitiv zerstört. Und trotzdem ist in dieser Aussage auch diese Herrlichkeitsperspektive, die er als Geschöpf Gottes in sich potenziell trägt, schon mit dabei. Wisst ihr, diese Prinzipien, die sind eine Geheimwaffe. Ohne dass wir sind uns dessen oftmals nicht mehr bewusst. Weil der Zeitgeist und die Art und Weise dessen, was Menschen außerhalb von Gemeinde erleben, völlig konträr sind zu dem, wie die Prinzipien des Reiches Gottes funktionieren. Da ist es nicht so, dass man einander wertschätzt, dass man einander ehrt, dass man diese Sachen lebt. Aber das Leben eines Menschen, es kann sich verändern aufgrund der Tatsache, dass er wahrgenommen wird, wenn er hier den Fuß über die Schwelle setzt. Dass er geehrt wird, dass er geachtet wird, dass er liebgeschätzt wird. Ich hab einen Freund im Hauskreis, der ist seit 4, 5 Jahren in der Gemeinde. Und als wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten hatten, über Ehre und so, hat er erzählt, ich kann mich noch genau erinnern, zwei Dinge, die blieben mir ganz prägnant, als ich das erste Mal in der Gemeinde gewesen bin. Und das erste war, als eine Person gebetet hat, im Lobpreis, während dem Lobpreis, nach dem Lobpreis, jemand sprach ein Gebet. Und als ich diese Person beten hörte, realisierte ich, dass sie Gott auf eine Art und Weise kennt, wie ich ihn noch nicht kenne. Das hat was mit meinem Herz gemacht. Und das andere war die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde. In der Gemeinde. Ich habe nicht verstanden, warum die alle so nett zu mir waren. Ich habe nicht verstanden, warum die scheinbar mich irgendwie mochten. Das hat mich am Anfang irgendwie recht abgeschreckt oder ich konnte damit nicht umgehen. Ich dachte mir, was wollen die denn von mir? Und da ging es hoffentlich nicht darum, ihn irgendwie zu erlegen, so als nächstes Missionsopfer und dafür zu sorgen, dass er irgendwie einer mehr den Stuhl warm hält. Sondern Ein Menschen wirklich wertzuschätzen und zu lieben und zu ehren für das, was er ist, ein Geschöpf Gottes, geschaffen im Ebenbild Gottes. Und dass wir als Menschen dazu beitragen können, dass dieser Mensch in die Spur hineinkommt, dass von uns dieser Zuspruch ausgeht, hey, du bist ein Geschöpf Gottes. Du weißt es vielleicht noch nicht. Die Sünde und der Feind und die Sünde, die haben dazu geführt, dass deine Augen noch nicht geöffnet sind für die Wahrheit, dass du eigentlich Sohn, dass du Tochter des Höchsten bist, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, dass deine Schuld vergeben ist, dass du Erbe von Verheißungen bist. Das ist dein Potenzial als Mensch, das ist das Potenzial von allen Menschen. Nur irgendwer und irgendwie müssen die Menschen das realisiert bekommen. Und da spielen du und ich, wir spielen eine ganz wichtige Rolle da drin. Ich fand das klasse, war das Matthias, dieses Zeugnis, da der Heilige Geist hat irgendwo an ihm gearbeitet. Und da ist es nicht so wichtig, ob wir immer richtig vorgehen oder ob du jetzt sagst, das Unternehmen braucht Jesus. Jedenfalls hat er irgendwie Jesus mit ins Spiel gebracht. Und das ist, ich denke, dass es definitiv ein Wort vom Herrn war. Es ist doch erstaunlich, da geht er hin und sagt, hey, wir brauchen Jesus. Und dann wird er zum Sprachrohr für diesen Chef und sagt, hey, ich glaube, dass Jesus, dass Gott in den nächsten Tagen irgendwie was öffnen wird. Und Gott öffnet das und dieser Mann realisiert, holla, dieser Mitarbeiter, der scheint irgendwie in Kontakt mit Gott zu stehen. Und er ehrt seinen Chef. Durch dieses Verhalten. Ihr Lieben, wir müssen entdecken, wie das Leben im Reich Gottes, wie es funktioniert. Und ich glaube, wir müssen umlernen. Wir müssen es wieder neu lernen, wie wir einander ehren. Richtig, regelrecht umdenken, regelrecht trainieren müssen wir, dass wir Dinge nicht gewöhnlich ansehen. Und das kann damit anfangen, dass du es nicht als gewöhnlich ansiehst, dass der Raum aufgeräumt und beheizt und sauber ist, wenn du sonntags kommst. Sondern der ist so, weil irgendjemand sich darum kümmert. Das kann sein, dass du es nicht als selbstverständlich irgendwie und alltäglich und gewöhnlich hinnimmst, dass hinten Kaffee steht. Sondern irgendjemand hat diesen Kaffee für dich gekocht. Das kann sein, dass wenn deine Kinder sonntags in der Kinderstunde sind, dass du nicht das irgendwie so nimmst und denkst, na ja, bei uns sind die in Nördling sind die Kinder im Keller, ne? Wo dann einige dann vielleicht denken, ja, da sind die Kinder gut aufgehoben, ne? Da sind die Kinder, wo sie hingehören, im Keller, damit sich die Eltern irgendwie in Ruhe ihren Gottesdienst geben können. Nee. Sondern diese Dinge sind möglich, weil es Menschen gibt, die sich investieren. Und wie wär's, wenn wir das mal wieder neu wertschätzen? Wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst. Lasst uns noch. Ach, wir hätten. Wie lange haben wir denn Zeit? Predige ich schon wieder so lang, oder? Mensch. Wir sind gerade bei der... Gut, reißen wir schnell an. Staatsgewalten. Ehren. Wird uns gesagt in Römer 13, Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ihr Lieben, wir sind dazu aufgefordert, unsere Obrigkeit zu ehren. Politiker. Wann hast du das letzte Mal für Angela Merkel gebetet? Ich meine, geschimpft haben wir wahrscheinlich alle schon oft. Und das ist nicht, wie wir leben sollen im Reich, sondern wir sollen realisieren, wir leben in einem Reich und die Prinzipien funktionieren anders. Das heißt, wenn alle schlecht über Angela reden, dann sind wir gesetzt von Gott, um ein Gegenpol zu sein. Wir sind gesetzt, für unsere Politiker zu beten. Und nicht in Stammtischmanier, wenn Montag eben morgen alle da zurück vom Wochenende kommen und die Bildzeitung liegt aufgeschlagen, ja. Und alle ziehen über die Missstände her und was die Politiker wieder hätten anders machen sollen und was sie aber nicht anders gemacht haben. Und wir stoßen fröhlich mit rein in das Horn. Ja, stimmt. Unsere Politiker sind die Letzten. Das ist nicht, wie wir uns verhalten sollen. Ich kann mich erinnern an meine erste Predigt in Nördlingen und wie das so halt ab und zu so meine Art ist, auf eine flapsige Art und Weise einen Witz gemacht über die Politiker. Damals gab's, als ich da war, halt auch wieder irgend so einen Hammer, den die halt geliefert haben. Und ich hatte dann irgendwie gesagt, ob rot, ob schwarz, ob grün, ob gelb, mir kommt das ab und zu vor, als wären die alle blau. Fand ich an der Stelle irgendwie auch witzig. Trotzdem kam nach dem Gottesdienst, kam der damalige Gemeindeleiter kam zu mir und sagte, hey Manu, deine Predigt war toll, aber eine Sache hat mich sehr gestört. Und es war diese Aussage über unsere Politiker. Und ich fand es an der Stelle total wichtig und total, richtig und wichtig an der Stelle. Weil er hat mich daran erinnert, dass mein Verhalten sich nicht gedeckt hat mit der Art und Weise, wie ich im Reich leben soll. Und wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir uns einander daran erinnern. Die geistlichen Leiter wären der nächste Punkt gewesen oder sind der nächste Punkt. Geistliche Leiterschaft zu ehren. Ich glaube, dass das Segen freisetzt. Ich glaube, dass da Segen in dein Leben kommt. Da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also alle Ältesten sollen geehrt werden. Und dann hatte ich mal nachgeguckt oder mich hatte interessiert, was denn dieses doppelte Ehre-Ding bedeutet. Heißt das jetzt, dass ihr dem Gemeindeleiter sonntags zwei Kaffee bringt, wenn ihr den anderen nur einen Kaffee bringt? Nein. Aber dieses doppelte Ehre, das meint an der Stelle finanzielle Unterstützung. Wenn es denn möglich ist. Das heißt jetzt nicht, dass, wie gesagt, da macht die Bibel auch kein Gesetz draus. Wir wissen von Paulus auch, der hat die Zelte geflickt. Er hat die Zelte geflickt und hat nebenher das praktiziert. Ich sage das jetzt auch nicht, um euch da irgendwie einen Druck zu machen oder sonstiges. Ich sage es nur, weil sich vielleicht der eine oder andere auch fragt, oh Mensch, wo soll denn Geld hinfließen in der Gemeinde? Es gibt auch andere Gemeinden, beispielsweise Brüdergemeinden, die praktizieren das gar nicht. Da kriegt keiner was. Aber um es einfach mal zu sagen, dass es biblisch ist, dass es eben dieser Vers, das Älteste es gibt, oder damals gab es noch nicht diesen Pastortitel, den wir in den Bibelschulen irgendwie dann halt die Vollzeitler, sondern damals gab es dann halt eben Älteste, die in Lehre und Unterweisung gedient haben und die wurden in der Gemeinde doppelter Ehre geachtet. Das heißt, man hat ihnen Ehre dadurch ausgedrückt wie allen anderen, aber dann eben speziell wurden sie nach Möglichkeit finanziell unterstützt. Das ist auch eine Art und Weise, wie die Gemeinde damals Ehre eben ausgedrückt hat. Und dann kannst du eben, um bei den Ältesten zu bleiben, du kannst Älteste ehren auf die Art und Weise, wie du mit Klagen, die über sie dein Ohr kitzeln, umgehst. Es heißt, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht zurück, vor allem, damit sich auch die anderen fürchten. Gesetzt den Fall ist, dass es irgendwie passiert, dass jemand über einen Ältesten herzieht, dann ist das die Art und Weise, wie wir umgehen sollen. Wir sollen nicht einfach sagen, jo, das ist ja mal interessant, erzähl mal mehr. sondern wenn es tatsächlich so ist, dass jemand meint, dass ein Ältester irgendwie was falsch gemacht hätte, dann ist es die Aufgabe, dass diese Sachen in kleineren Kreisen und vor allem in Kreisen, wo es dann auch hingehört, behandelt werden. Und dass die Korrektur, die geht dann von anderen Ältesten aus. Das ist nicht dein Job dann an der Stelle, dich da hinzustellen und das irgendwie zu korrigieren, sondern du kannst das ansprechen, dann zwei Zeugen dazu nehmen und dann wird das Ding sein Gang gehen mit Gottes Hilfe. Und dann betest du für Weisheit und betest du für die Ältestenschaft. Und das Wichtigste zum Schluss, Jesus. Jesus sollen wir ehren. Jesus soll den Ehrenplatz in unserem Leben haben. Alles, was wir tun, hinter Jesus gehört ein Ausrufezeichen. Bei jeder Predigt, bei jedem Dienst, den wir tun, alles, was wir letztlich tun, soll dazu dienen, dass unser Leben Jesus verherrlicht. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass für dich Ehre so wichtig ist und wir wünschen uns, dass Ehre in unserem Leben wichtiger wird. Herr, wir bekennen, dass wir oftmals und vielfach da nicht so gehandelt haben, wie wir hätten handeln sollen. Unseren Eltern gegenüber, anderen Menschen gegenüber, der Staatsgewalt gegenüber und auch geistlicher Leiterschaft gegenüber. Herr, und wir sehnen uns danach, dass du uns hilfst, Menschen, die du gesetzt hast, wirklich zu ehren, auf die Art und Weise, wie du das für richtig hältst. Und ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst und diese Botschaft auch nachhallen lässt. Da, wo Leute vielleicht Buße tun, umkehren müssen, Herr, dass es stattfindet. Ich danke dir, dass du ein Leben in Fülle für uns hast und dass du möchtest, dass es uns gut geht. Und wir wollen das lernen, Herr, dieses Prinzip der Ehre, dass einer den anderen höher achtet als sich selbst und dass wir nicht alles einfach als gewöhnlich und alltäglich annehmen, sondern als das, was es ist, dass Menschen von dir in unser Leben reingestellt sind, damit wir Gemeinschaft haben, Herr, damit wir miteinander wirklich dich groß machen und vorwärts gehen im Glauben. Danke, dass du jeden Einzelnen segnest und dass du mit uns auch in diese neue Woche gehst. Amen.